ständige Vorsicht, gegenseitige Rücksichtnahme. Ich glaube, Rücksicht ist tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt dabei, dass man halt den Straßenverkehr nicht als Rennstrecke betrachtet, sondern als gemeinsamen öffentlichen Raum, in dem alle, die morgens starten, auf dem Weg zur Arbeit und in Urlaub oder wo auch hin, auch abends wieder heile zu Hause ankommen möchten.
Blaulicht im Weserbergland, der Podcast bei Radioaktiv. Für alle, die wissen möchten, wer hier im Weserbergland rund um die Uhr für unsere Sicherheit unterwegs ist. Heute geht's bei uns mit der Polizei um die Sicherheit auf der Straße. Eine Aufgabe der Polizei ist dabei, klar, die Verkehrsüberwachung. Aber nicht nur die. Auch das Thema Prävention spielt bei der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei eine große Rolle und die Gestaltung des Verkehrsraums. Alles das mit dem Ziel, die Zahl der Unfälle zu reduzieren, insbesondere die der Unfälle mit schwerwiegenden Folgen, damit wir alle gut ans Ziel kommen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Blaulicht im Weserbergland. Heute mit Oliver Busche und Matthias Feldmann von der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden.
Oliver, du bist Leiter Einsatz in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden und auch Stellvertreter des Inspektionsleiters. Deine Aufgaben, wie würdest du die zusammenfassen? Was ist das für ein Job?
Der Name sagt schon ein ganzes Stück. Ich bin verantwortlich für das Einsatzgeschehen im gesamten Bereich der Polizeiinspektion. Und zum Einsatzgeschehen gehört auch immer das Verkehrsgeschehen und damit auch der Schwerpunkt, den wir heute hier bearbeiten. Also alle verkehrlichen Themen der Polizeiinspektion.
Das wäre also dein Arbeitsbereich. Wie viele Menschen hast du da unter dir? Wie viele Kollegen?
Über den Daumen 100 Mitarbeitende in ganz unterschiedlichen Bereichen, sowohl im Stab der Polizeiinspektion, aber auch im operativen Bereich.
Operativer Bereich heißt in dem Moment Einsatzstreifendienst, würde ich jetzt als Laie vermuten?
Ganz genau, der Einsatz- und Streifendienst hier am Standort in Hameln, die Verfügungseinheit, die für die gesamte Inspektion zuständig ist und die Polizeistation in Hessisch-Oldendorf.
Die gehört also auch noch mit dazu. Matthias, bei dir heißt es Sachbearbeiter Verkehr. Was ist dein Arbeitsfeld dann in dem Bereich?
Ja, also nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, die Aufnahme und Bearbeitung von Verkehrsunfällen direkt, sondern hier die statistische Bearbeitung des Ganzen. Das heißt, ich bin Teil des Einsatzbereiches im Stab, habe noch eine Mitarbeiterin, Frau Rodenberg, und wir arbeiten an der Statistik. Das heißt, wir holen die Zahlen aus unserem System, wenn ich das mal so sagen darf. Wir stellen bestimmte Schwerpunkte fest. Wir lokalisieren Stellen, an denen häufig Unfälle passieren, Unfallschwerpunkte, ähnliches, sind beteiligt in der Arbeit der Unfallkommission, beziehungsweise dort auch federführend und auch in den Verkehrsbesprechungen, so ist das. Das heißt, das Zusammenkommen bei den Verkehrsbehörden zusammen mit den Straßenbaulastträgern und der Polizei. Das sind immer diese drei Behörden, die, wenn es um Entscheidungen im Straßenverkehr geht, angehört werden müssen, bevor die Verkehrsbehörde letztendlich die Entscheidungen trifft.
Wobei die Statistik, die du gerade angesprochen hast, ja nicht die einzige, aber schon auch eine wichtige Grundlage für eure Verkehrssicherheitsarbeit ist.
Ja, also die Zahlen ergeben sich letztendlich aus dem System. Das heißt, das ist bei uns alles technisch automatisiert. Die Verkehrsunfälle werden irgendwann übertragen in ein Auswertesystem. Und daraus holen wir auch einmal jährlich für unsere Jahresstatistik die Zahlen heraus, stellen die dann zusammen und bereiten die entsprechend auf.
Das wäre also die Statistik, die eben, du sagst, es einmal jährlich rauskommt. Aber ihr habt natürlich auch über das Jahr Zugriff oder einen Blick auf diese Zahlen?
Genau, diese Zahlen sind jederzeit zu einem bestimmten Stichtag auch auswertbar. Und das machen wir auch. Wir gucken gerade auch auf unsere Schwerpunkte, die wir haben, wie sich das entwickelt, damit wir auch zeitgerecht auf negative Entwicklungen reagieren können. Dazu gibt es noch Lagebilder, die auch einmal im Monat erstellt werden, auch auf Ebene der Polizeidirektion, wo man dann auch den Vergleich zu den anderen Inspektionen herstellen kann. Da werden die wichtigsten Unfallzahlen und Überwachungszahlen der Polizei auch entsprechend abgebildet und wie gesagt, wir können das damit monitoren, um dann entsprechend auch gegenzusteuern, wenn das irgendwo aus dem Ruder läuft.
Das heißt aber auch, dass diejenigen, die auf der Straße unterwegs sind, die Unfälle erfassen, solche Dinge natürlich immer beachten müssen, wenn die Unfälle dann ja auch eingeben. Das ist wahrscheinlich eine ganz schön aufwendige Sache dann, Oliver, oder?
Ja, die Unfallaufnahme folgt gewissen Standards, auch in Bezug auf die Datenerhebung an der Unfallstelle. Die Herausforderung für die Kolleginnen und Kollegen ist natürlich neben der Arbeit vor Ort, die ja häufig auch geprägt ist durch den Kontakt zu Unfallopfern, durch Erste-Hilfemaßnahmen etc., besteht dann darin, diese Daten in ein System zu pflegen, das gewisse Parameter abfragt. Und das sind eben genau die Parameter, von denen viele auch in die Unfallstatistik einfließen, sodass wir genau auswerten können nach Altersgruppen, nach Verkehrsarten, Unfallörtlichkeiten, Ursachen und vielen anderen Faktoren.
Und das heißt aber auch, dass wenn ihr das Gefühl habt, hier passiert jetzt öfter mal was an einer Stelle oder die gleiche Art von Unfällen, dann schließt ihr euch wahrscheinlich kurz oder wie läuft's dann?
Ja, da kann ich was zu sagen. Es gibt definierte Parameter, nach denen solche Unfallhäufungsstellen, so nennen wir das, zu identifizieren sind. Da gibt es Unfallhäufungsstellen, Unfallhäufungslinien, an denen eine bestimmte Anzahl von gleichartigen Unfällen passiert, beziehungsweise ein Punktesystem, das dort angewendet wird. Darauf gucken wir auch in unserem Sachgebiet mindestens einmal im Jahr komplett für beide Landkreise, identifizieren alle Unfallhäufungen und führen dann auch entsprechend eine Unfallkommissionssitzung durch. Wir sind Vorsitzende dieser Unfallkommission. Das ist nicht allen Bundesländern so, sondern also in Niedersachsen ist es so, in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, da macht das die Straßenbaubehörde, wäre bei uns auch das NLSDBV. Aber über die Zahlen verfügt in erster Linie die Polizei. Insofern macht das Sinn, dass das bei uns in der polizeilichen Hand liegt. Und in diesen Unfallkommissionssitzungen, wo auch eben wieder die Straßenverkehrsbehörden, Straßenbaubehörden, aber auch die Vertreter unserer örtlichen Dienststellen, Gemeindevertreter, gegebenenfalls ADAC, ADFC, Verkehrswacht dazugeholt werden können oder Jägerschaft, wenn es um Wildunfälle geht. In diesen Unfallkommissionssitzungen wird jede einzelne Stelle dann genau betrachtet. Dazu wird es vorbereitet mit entsprechenden Grafiken und Diagrammen. Die Mitarbeiter in dieser Unfallkommission, die Teilnehmer, kriegen vorab die Unterlagen zugesandt, können sich vorbereiten und dann in der Sitzung beziehungsweise anschließend teilweise noch in folgenden Ortsterminen werden diese Stellen alle betrachtet und im besten Fall eine Veränderung umgesetzt, die dann auch dazu führt, dass wir im Jahr darauf eben nicht mehr diese vielen Unfälle haben.
Auf die Zusammenarbeit kommen wir ja gleich auch nochmal zu sprechen. Vielleicht nochmal mit Blick auf die Statistik. Wie aussagekräftig sind eigentlich diese Zahlen? Also je mehr ich das runterbreche auf einen kleineren Bereich, da ist ja schon ein einzelner schwerwiegender Unfall, der da prozentual sehr große Änderungen verursachen kann.
Das stimmt. Wenn wir beispielsweise auf die Verkehrsunfälle mit getöteten Personen gucken, wo unsere Zahlen die letzten 12 Jahre bis auf das letzte Jahr eigentlich immer im einstelligen Bereich lagen. Letztes Jahr hatten wir leider Gottes wieder zweistellig. Das sind aber Zahlen, wo ein Unfall oder ein Toter mehr oder wenn es vielleicht ein Verkehrsunfall ist, bei dem 2 oder 3 Leute getötet werden, auch ein einzelner Unfall, das statistisch, rechnerisch, also in Prozentzahlen her gesehen, deutlich steigen lassen würde. Da gucken wir dann eben nicht auf die Prozente, sondern da gucken wir auf die Zahl wirklich und vor allem auf die Tendenz. Da ist es beispielsweise so, dass in der langfristigen Tendenz die Verkehrsunfälle mit Getöteten immer noch abnehmen. Aber wir haben jetzt das ein Jahr gehabt, das eben wieder nach oben ausgeschlagen ist. Je größer die Anzahl der Verkehrsunfälle ist, wenn es beispielsweise um die reinen Sachschadensunfälle geht oder auch bei den Leichtverletzten, da nivelliert sich das ganze Niveau ein. Da haben wir nicht diese großen Schwankungen mehr. Da kann man allerdings auch mit prozentualen Veränderungen dann etwas abbilden.
Wobei, du sprichst jetzt gerade von den Schweregraden der Verletzungen. Ist ja auch immer so ein bisschen missverständlich, Oliver. Ihr müsst das ja wahrscheinlich erstmal in die Vorgänge eingeben. Da gibt es ja durchaus Unterschiede, leicht, schwer verletzt, was das eigentlich heißt.
Ganz genau. Die Kategorisierung nehmen wir schon das erste Mal an der Unfallstelle vor. Haben wir reine Sachschadensunfälle, haben wir leicht verletzte Personen oder dann, wenn jemand ins Krankenhaus eingeliefert wird und mindestens 24 Stunden dort verbleibt, gilt er für uns als schwer verletzt. Und dann kommt natürlich noch die schlimmste Kategorie der getöteten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, von der wir zum Glück immer noch für das ländliche Niveau und das umfassende Straßennetz in beiden Landkreisen, für die wir zuständig sind, relativ wenige haben. Aber genau diese geringen Zahlen sind eben der Grund, weshalb wir diese schweren Unfälle gemeinsam betrachten, weil es manchmal vom Zufall abhängt, ob jemand einen Unfall gerade noch so übersteht oder verstirbt.
Wenn wir uns die letzte Statistik anschauen, das ist die für 2024, gibt es denn da vielleicht irgendwelche Hinweise, wo man sagt, naja, das ist eine positive Entwicklung oder andersrum Dinge, die besondere Sorge bereiten mit Blick auf die letzte Statistik?
Zusammenfassend könnte man sagen, wir haben viele Punkte, auf die wir gucken, wenn es da geht, Baumunfälle, Unfälle mit Kindern, mit jungen Erwachsenen, mit Senioren, wo wir letztes Jahr tatsächlich im Vergleich zum Vorjahr eine positive Entwicklung, nämlich einen Rückgang hatten. Aber in einem Bereich geht es halt hoch und das sind eben die Verkehrsunfälle mit den Schwerverletzten und Getöteten, diese VUSP. Das ist auch nicht in allen Fällen immer so nachvollziehbar für uns. Gerade bei den tödlichen Unfällen haben wir festgestellt, dass das oftmals sehr untypische Unfälle sind, die von Faktoren abhängen, die wir auch schwer beeinflussen können und dass wir nicht so richtigen Anpacker da unbedingt immer finden, was man machen kann. Es geht also nicht immer so, wie wir das vorhin angesprochen haben, bei einem Unfall, wo wir wirklich nach einem oder zwei Unfällen festgestellt haben, oder ist irgendwas nicht in Ordnung, und haben dann vor Ort festgestellt, dass man doch einige Sachen im Verkehrsraum ändern könnte, die vielleicht auch, wenn man sie vorher umgesetzt hätte, möglicherweise diese Unfälle hätte verhindern können. Nur wie das oftmals so ist, merkt man die Stellen, die nicht so richtig funktionieren, erst dann, wenn was passiert ist. Oftmals fährt man da 100-mal vorbei. Man kennt das, wenn man seinen eigenen Weg zur Arbeit fährt. Und es fällt einem gar nicht auf, wenn sich was verändert hat.
Hast du da ein konkretes Beispiel?
Ja, wir hatten beispielsweise im Nachbarlandkreis in den letzten Wochen zwei schwere Motorradunfälle in einem Kurvenbereich vor einer Einmündung, bevor es auf die Bundesstraße ging, auf die B83 im Landkreis Holzminden. Da haben sich zwei schwere Motorradunfälle ereignet. Und wir haben dann festgestellt vor Ort, dass dieser Knick, also diese Kurve vor der Einmündung in die Bundesstraße, gar nicht als Kurve erkennbar war, dass optisch quasi die Fahrbahn geradeaus weiterging. Und wer das zu spät erkennt, gerade als Radfahrer auch, und dann im Gegenverkehr leider Gottes geradeaus fährt, der hat dann keine Chance mehr zu bremsen. Hinzu kam noch, dass es da so ein Straßenbegleitgrün, also diese Büsche an der Straße im Kurvenbereich gab, die schon zu hoch gewachsen waren, sodass die Sicht auch erst später möglich war. Das sind so verschiedene Faktoren, die zusammenkommen. Und wie gesagt, oftmals, leider Gottes, fallen die erst auf, wenn dann tatsächlich was passiert ist.
Kann dann also manchmal auch jahreszeitlich bedingt sein, wenn jetzt eben so Beispiele kommen wie die Vegetation.
Ganz genau. Also Jahreszeit spielt immer eine Rolle. Zum einen gibt es natürlich im Winterhalbjahr spezielle Strecken, wo wir wissen, da ist mit überfrierender Nässe oder Glätte eher zu rechnen als in anderen Bereichen. Und ab dem Frühjahr ist Bewuchs und Vegetation ein Riesenthema, weil Schilder verdeckt werden, Einsehbarkeiten eingeschränkt werden an Rechts-vor-Links-Kreuzungen in Kurvenbereichen und Ähnlichem. Insofern ist es das ganze Jahr über in Bewegung, was im Verkehr passiert.
Eure gesamte Arbeit von der Polizei in Sachen Verkehr ist jetzt ja eigentlich darauf ausgerichtet, eben solche Unfälle zu verhindern, vorzubeugen. Kommen wir also quasi auf die Straße, wenn ihr im Einsatz seid. Wie sieht das mit den polizeilichen Aufgaben im Straßenverkehr aus, wenn du da mal so einen Überblick gibst? Wie würdest du es zusammenfassen und wie verteilt sich das anteilig?
Wir teilen unsere Aufgaben im Straßenverkehr eigentlich in drei große Bereiche. Das eine ist die Beteiligung an der Verkehrsraumgestaltung. Vieles von dem, was Matthias gerade schon schilderte, zählt dort hinein. Der zweite große Bereich ist die Verkehrsprävention, die wir orientieren an den ganz unterschiedlichen Zielgruppen, die wir dafür haben. Kinder im Straßenverkehr, Jugendliche, junge Fahrer, aber auch Senioren im Straßenverkehr bedürfen zu vielen Themen der Beratung, der Begleitung, um sie vor verkehrstypischen Gefahren zu schützen. Und der dritte Bereich ist der Bereich der Verkehrsüberwachung, denn Regeln funktionieren nur, wenn ihre Einhaltung überwacht wird. Und auch da nehmen wir natürlich verschiedene Themenfelder ein. Das heißt, kümmern uns um allgemeine Regelverstöße, um die Schwerpunkte Geschwindigkeit und Fahrtüchtigkeit, aber auch Rückhaltesysteme oder Ablenkung im Straßenverkehr.
So anteilig, womit verbringt ihr eure meiste Zeit?
Ich glaube, wenn man es auf die Gesamtorganisation Polizei betrachtet, ist Verkehrsüberwachung von den Stundenzahlen mit Sicherheit ein sehr hoher Anteil. Verkehrsprävention kommt sicher dann knapp danach und Verkehrsraumgestaltung ist dann die dritte Facette.
Wobei das bei dir wahrscheinlich einen großen Bereich einnimmt, Matthias.
Ja, das ist richtig. Also in der Überwachung bin ich selber ja nicht mehr tätig. Allerdings in der Vorbereitung und Koordination bestimmter Kontrollmaßnahmen, Verkehrssicherheitswochen, Sonderkontrollen für Kreder oder was es alles so gibt, da natürlich. Aber mein Bereich bezieht sich vor allem in der Zusammenarbeit mit den Verkehrsbehörden als eben Verkehrsraumgestaltung, wobei ich da mehr oder weniger natürlich beratend tätig bin. Und ja, in der Prävention natürlich auch, denn die Arbeit dort ist natürlich auch Prävention.
Kommen wir auf die Straße. Du hast gerade schon gesagt, ein großer Teil natürlich eben auch die Verkehrsüberwachung. Jetzt, wenn es darum geht, Unfälle aufzunehmen oder Verkehr zu regeln, das ergibt sich ja durch eine Situation, durch eine besondere Lage. Wie sieht das bei Kontrollen aus? Wonach richtet sich das, was ihr macht oder auch machen dürft?
Wir haben für die allgemeinen Verkehrskontrollen eine Rechtsgrundlage. Das ist der § 36 Absatz 5 in der Straßenverkehrsordnung. Der berechtigt alle Polizeibeamte, Verkehrsteilnehmer zur Verkehrskontrolle einschließlich der Kontrolle ihrer Verkehrstüchtigkeit anzuhalten. Das gilt zu jeder Zeit, grundsätzlich auch an jedem Ort im öffentlichen Verkehrsraum. Und das ist die Befugnisnorm, aufgrund derer viele der Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch schon mal eine Polizeikontrolle erfahren haben.
Gibt es da trotzdem irgendwelche Kriterien, nachdem ihr euch ausguckt, wen kontrolliere ich denn?
Wir schauen natürlich auf die Zielgruppen unserer Verkehrssicherheitsarbeit. Wir gucken uns an, gibt es Auffälligkeiten im Fahrverhalten, gibt es vielleicht auch Zustände am Fahrzeug, die darauf schließen lassen, dass wir hier Einschränkungen der Verkehrstüchtigkeit haben. Und so wird ein Gesamtbild daraus, das die Kollegen im Rahmen auch ihrer dienstlichen Erfahrung nutzen, um möglichst gezielte Kontrollen durchzuführen.
Der Verdacht, dass es da auch irgendwelche persönlichen Merkmale geben könnte,
spielt natürlich auch eine Rolle. Wir haben in allen Altersgruppen mittlerweile ein hohes Maß an Beeinflussung durch zum einen Betäubungsmittel, zum anderen Medikamente. Das ist zum Beispiel ein Thema, das völlig losgelöst ist von Alter, von anderen Kriterien.
Aber grundsätzlich, ihr könnt einfach anhalten, da muss es auch keinen konkreten Anlass geben. Jetzt in letzter Zeit gab es häufig so Meldungen über Fluchtversuche. Irgendjemand, der sich einer Kontrolle entziehen will, nimmt sowas zu?
Das Thema ist ein Dauerbrenner. Die Flucht vor der Polizei ist ein Phänomen, das es schon immer gab, das es vermutlich auch immer geben wird. Für uns natürlich eine herausfordernde Einsatzsituation. Und zum Glück gelingt es uns, die allermeisten dieser Fluchten vor der Polizei auch erfolgreich zu beenden. Erfolgreich in dem Sinne, dass es erstmal zu keinem Verkehrsunfall oder einem Personenschaden durch diese Flucht kommt. Zum anderen, indem wir dann denjenigen, der sich aus dem Staub gemacht hat, auch hinterher bekommen. Und wenn nicht direkt am Ereignisort, dann spätestens im Zuge der nachgelagerten Ermittlungen. Aber das erste Ziel ist immer zu verhindern, dass es durch seine solche Flucht auch zu Schäden anderer kommt.
Was dann ja auch oft kritisiert wird, von wegen jemand wird gejagt, dann gibt er natürlich noch ein bisschen mehr Gas, dass das also quasi auch eine Gefährdung ist. Aber ihn einfach fahren lassen ist ja auch keine Möglichkeit. Ihr wisst ja gar nicht, wer da am Steuer sitzt.
Genau, es ist immer eine Abwägungsentscheidung. Die Leitstelle koordiniert dann sehr viel in einer solchen Situation, führt weitere Fahrzeuge heran, sodass wir möglichst eben ohne diesen Druck, der dafür sorgt, dass noch riskanter gefahren wird, noch schneller gefahren wird, noch gefährlicher gefahren wird, zu einer Anhaltesituation kommen.
Das wären diejenigen, die aus möglicherweise irgendwelchen Gründen sich der Kontrolle entziehen wollen. Es ist aber auch oft so, dass Menschen einfach nervös werden, wenn sie von der Polizei angehalten werden. Gibt es da irgendwie so typische Fehler, die man vielleicht ganz unabsichtlich macht?
Ich glaube, die Situation, das erste Mal im Leben von der Polizei angehalten zu werden, ist ein seltenes Ereignis. Und dementsprechend ist es für uns auch nachvollziehbar, dass es ungewohnt ist und die Menschen verunsichert sind. Gerade wenn dann noch die Rahmenbedingungen wie Dunkelheit oder schlechtes Wetter dazukommen oder eine vielbefahrene Straße. Unser Wunsch ist, dass die Menschen natürlich, wenn sie auf unsere Anhaltesignale aufmerksam werden, an einer geeigneten Örtlichkeit anhalten, dass sie den Motor abstellen, die Innenraumbeleuchtung anmachen und, was für uns immer ganz wichtig ist, die Hände im sichtbaren Bereich, also gerne am Lenkrad halten. Dann werden die Kolleginnen und Kollegen sich vorstellen, den Grund der Kontrolle bekannt geben und dann die Bürgerinnen und Bürger durch diese Kontrolle auch leiten und ihnen genau sagen, was sie möchten. Schlecht ist es für uns, wenn wir nicht sehen können, was im Fahrzeug passiert, wenn blindlings in Handschuhfächern oder in verborgenen Bereichen oder Taschen gewühlt wird. Sprechen ist da die Lösung, das heißt den kontrollierenden Beamten einfach sagen, was man macht. Ne? Ich hole jetzt den Führerschein aus meinem Handschuhfach oder er liegt dort im Handschuhfach, ich würde das jetzt öffnen. Das hilft den Kolleginnen und Kollegen auch, die Situation einzuschätzen, weil sie dann einfach wissen, was passiert denn jetzt als nächstes.
Das heißt, die haben ja auch einen gewissen Unsicherheitsfaktor. Es könnte ja auch um andere Dinge gehen, die man da aus dem Handschuhfach holen möchte. Diese Anhaltesignale, die du angesprochen hast, da denkt man natürlich als erstes an die Kelle, das sind aber nicht die einzigen.
Nein, das ist es nicht mehr. Wir haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, es genügen Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten. Das heißt, auch ein Handzeichen kann genügen. So haben wir alle mal in der Fahrschule auch die Verkehrsregelung auf Kreuzungen durch Polizeibeamte gelernt. Die Anhaltekelle, der Anhaltesignalgeber gehört dazu. Und dann in der Regel heute die Top-Anlage auf den Funkstreifenwagen, die nach vorne und nach hinten funktioniert, auch zum Teil unterstützt durch akustische Signale.
Das heißt, ich sollte auch mal ein bisschen auf den Rückspiegel achten, was sich dann da abspielt. Personell für solche Kontrollen, ob es nun Geschwindigkeitskontrollen oder allgemeine sind, wie seid ihr da aufgestellt? Bleibt euch da für euren eigenen Anspruch genug Zeit, genug Personal?
Natürlich würden wir uns wünschen, dass wir hier mehr Ressourcen hätten. Es ist kein Geheimnis, dass die Personalsituation in der Polizei aktuell sehr angespannt ist. und dass damit natürlich auch die freien Ressourcen für diese wichtige Aufgabe in Teilen fehlen oder einfach zu niedrig sind. Wir versuchen aber trotzdem im Rahmen der allgemeinen Funkstreifen entsprechende Kontrollen bestmöglich durchzuführen. Und wenn keine Einsätze anstehen, sind die Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Feldern der Verkehrssicherheitsarbeit unterwegs, führen Kontrollen durch. Und somit haben wir immer noch eine gute Flächenpräsenz, haben eine gute Abdeckung der verschiedenen verkehrlichen Themen und damit auch gute Erfolge in der Verkehrsüberwachung.
Und es gibt ja auch, wir haben es vorhin schon angesprochen, Zusammenarbeit durchaus auch mit anderen Behörden. Zum Beispiel der Landkreis ist ja in Sachen Geschwindigkeitskontrollen aktiv. Wie sieht das mit den Abstimmungen da aus? Wie passiert das? Sprecht ihr euch vorher ab? Heute gehen wir mal hier hin, ihr dahin oder wie läuft das?
Ja genau, also nicht jeden Tag, aber im Grunde genommen werden die Messstellen mit der Polizei, mit uns abgestimmt. Das heißt, wir schauen darauf, haben wir hier Unfallschwerpunkte, sind das besondere Gefahrenstellen, an denen gemessen wird. Wir wollen ja versuchen, auch an den richtigen Ecken zu messen, um dort die Geschwindigkeit auch wirklich runterzubekommen, wo sonst durch die überhöhte Geschwindigkeit Unfälle geschehen. Aber auch an Schulen oder Seniorenheimen, wo man sowieso messen darf, auch per Erlasslage, dürfen die Landkreise messen und das funktioniert so ganz gut, sodass wir uns da ergänzen können. Das geht sogar so weit, dass in Einzelfällen auch technische Messungen durch den Landkreis durchgeführt werden, bei denen die Polizei, wenn denn das Personal da ist, auch Anhaltekommandos stellt. Also diese Abstimmung geschieht.
Wäre meine nächste Frage gewesen, der Landkreis normalerweise blitzt ja nur oder misst eben und dann kriegt man irgendwann mal seine Post im Briefkasten, findet man sie. Die Polizei hält an. Bringt das richtig was?
Ja, wir sprechen da immer vom verkehrserzieherischen Gespräch. Ich glaube, es ist grundsätzlich gut, wenn, man sagte früher immer so, die Strafe folgt auf dem Fuß, wenn auf jeden Fall derjenige, der irgendwas nicht ganz richtig gemacht hat, relativ schnell darauf aufmerksam gemacht wird, damit er auch erkennen kann, was nicht in Ordnung war. Und je länger Zeit vergangen ist, umso mehr verblasst das Ganze. Das kann jeder auch nachvollziehen, sicherlich. Insofern ist es grundsätzlich gut anzuhalten. Aber die Masse der Fahrzeuge, die gemessen werden können durch diese technischen Systeme ohne Anhalten, ist natürlich auch nicht vom Tisch zu weisen. Man kann damit einen gewissen Flächendruck erzeugen. Und ich sage nicht, die Leute sollen Angst haben. Aber wenn man immer damit rechnet, man könnte gemessen werden, guckt man vielleicht schon mal eher auf den Tacho, als man das sonst immer macht.
Wie sehr nervt das, wenn dann im Radio gewarnt wird vor Kontrollen?
Das nervt uns überhaupt gar nicht. Im Gegenteil. Wir selber machen eine Vielzahl unserer Kontrollen transparent, um genau den von Matthias skizzierten Effekt zu erzielen, die Menschen zu sensibilisieren, ihr Verkehrsverhalten anzupassen und platzieren uns damit natürlich auch allgemein in der Öffentlichkeit. Das heißt, losgelöst von der einzelnen Kontrollstelle wird wahrgenommen, die Polizei ist auf der Straße. Und das ist unser Ziel. Natürlich wissen wir, dass es viele auch gar nicht wahrnehmen, manch einer auch gar nicht wahrnehmen will. Und für diejenigen stehen wir dann aber an der Straße und dann kommt irgendwann das entsprechende Anhaltesignal.
Jetzt hatten wir gerade eben schon die Arbeit, Zusammenarbeit mit dem Landkreis bei den Geschwindigkeitskontrollen. Welche anderen Behörden sind da noch mit im Spiel im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit?
Was ich vorhin schon mal eingangs sagte, diese drei Bestandteile neben der Polizei, nämlich die Verkehrsbehörden. Der Landkreis ist ja auch in diesem Fall Verkehrsbehörde. Das heißt, die Verkehrsüberwacher, die Geschwindigkeitsmesser gehören zu den Straßenverkehrsämtern. Und es sind diejenigen, die die Straßen bauen und Straßeneigner sind. Da sprechen wir von Straßenbaulastträgern. Also außerorts bei Bundeslandstraßen ist es eben das Niedersächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr und innerorts oftmals die entsprechende Gemeinde. Dazu können andere Behörden oder Institutionen natürlich mit integriert werden, aber das sind so die wesentlichen Punkte, die immer involviert sein müssen. Das heißt, bevor eine Entscheidung von einer Straßenverkehrsbehörde über irgendein Straßenschild oder wie auch immer im Straßenverkehr getroffen wird, müssen Polizei und Straßenbaulastträger angehört werden. Und ja, die hören nicht nur an. Ich habe also relativ selten erlebt, dass da dann über den Kopf hinweg trotzdem etwas entschieden wird, solange die Politik da nicht mitentscheidet, ist das nicht der Fall.
Und dann haben wir natürlich noch die Facette der Verkehrsprävention, wo wir auch in ganz starken Netzwerken arbeiten. Da haben wir die Verkehrswachten, die auch flächig in beiden Landkreisen vertreten sind. Wir haben die Präventionsarbeit, die in Kindergärten schon beginnt, sich in den Schulen fortsetzt. Wir haben die Jugendverkehrsschulen, wir haben aber auch Institutionen wie den Seniorenrat oder andere interessierte Verbände, die Prüfinstitute, mit all denen wir zusammen dann auch auftreten, wenn es um Verkehrspräventionsthemen geht. Das heißt, es funktioniert nur gemeinsam und so haben wir eine viel größere Reichweite unserer Botschaften und können eben diese verkehrlichen Themen auch ganzheitlich bearbeiten.
Das wäre dann der Bereich Prävention. Das gemeinsame Ziel ist es ja eben, die Zahl der Unfälle zu senken, insbesondere natürlich die mit schweren Folgen. Die Schwerpunktthemen, so gefühlt würde ich mal sagen, alle Jahre wieder die gleichen. Da kommt so das Thema Geschwindigkeit, da kommt natürlich auch das Thema Alkohol mit ins Spiel. Oder verschiebt sich da mittlerweile was?
Also wir haben vereinzelt in den Jahren auch andere Themen zum Schwerpunkt gehabt, zum Beispiel Fahrradfahrer. Als die Unfälle mit Fahrradfahrern, als die Pedelecs mehr wurden, angestiegen sind, haben wir das auch schwerpunktmäßig bearbeitet. Das machen wir heute immer noch, da kontrollieren wir auch noch, aber die haben schon in gewisser Weise recht. Geschwindigkeitsüberschreitungen, Fahrtüchtigkeit, Alkohol, Drogen sind natürlich immer noch Hauptunfallursachen mit und werden auch in jedem Jahr Schwerpunkt bei uns sein. Dazu kommen noch die missbräuchliche Benutzung von Handys, Handy am Steuer und auch Gurtverstöße, wobei Gurt jetzt keine Unfallursache ist, sondern folgenverschärfend ist. Aber das sind eigentlich die Punkte, die jedes Jahr sind und andere Rücksicht hatten wir vor ein paar Jahren auch mal, ließ sich nur sehr schwer umsetzen, gerade in Kontrollmaßnahmen. Aber die kommen dann immer mal vereinzelt dazu, je nachdem, wo sich neue Schwerpunkte auch ergeben.
Was heißt das dann konkret für die Einsatzarbeit auf der Straße?
Gerade für das komplexe Thema der Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit haben wir speziell fortgebildete Kolleginnen und Kollegen, die in der Kontrollgruppe für Fahrtüchtigkeit eine hohe Expertise gewinnen, weil es eben schwer ist, zum einen Beeinflussungen zu erkennen, einen Anfangsverdacht zu generieren, den wir brauchen, um Folgemaßnahmen zu initiieren, die Art der beeinflussenden Substanzen immer vielschichtiger wird und gerade auch das Thema Medikamente im Straßenverkehr eine immer größere Bedeutung erlangt, denn viele sind sich der Wechselwirkung oder auch der Einzelwirkung ihrer Präparate so nicht bewusst. Oder ignorieren sie stumpf und werden damit zu einer Gefahr für andere. Dasselbe haben wir natürlich auch bei Geschwindigkeit. Man muss fortgebildet sein, um gewisse Gerätschaften bedienen zu können. Und das bezieht sich eben auch auf andere Überprüfungen, zum Beispiel an getunten Fahrzeugen, also im Bereich Autotuning, Autoposer-Szene, auch Krat-Kontrollen. Die kann auch nicht jeder Schutzmann, jede Schutzfrau einfach so durchführen. Dafür braucht man ein gewisses technisches Know-how. Und für diese speziellen Verkehrsarten, natürlich auch die LKWs und alles, was sich im Bereich Schwerverkehr bewegt, haben wir speziell fortgebildete Kolleginnen und Kollegen, die eben noch tiefer reinblicken können als alle anderen.
Verkehrssicherheit, also ein ganz wichtiger Aufgabenbereich in eurer Polizeiarbeit. Was können aber vielleicht wir alle, die wir auf der Straße unterwegs sind, dazu beitragen, dass es sicherer wird?
In erster Linie können wir uns auf den Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung besinnen. Ständige Vorsicht, gegenseitige Rücksichtnahme. Ich glaube, Rücksicht ist tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt dabei. Dann können wir natürlich dazu beitragen, in dem Thema Senioren, man irgendwann vielleicht auch mal reflektiert für sich, bin ich noch in der Lage, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen oder wäre es vielleicht Zeit, die Fahrerlaubnis irgendwann auch mal zurückzugeben. Das sind auch so Punkte, die man beachten sollte. Und ich glaube, das ist so das Gros, dass man halt den Straßenverkehr nicht als Rennstrecke betrachtet, sondern als gemeinsamen öffentlichen Raum, in dem alle, die morgens starten, auf dem Weg zur Arbeit und in Urlaub oder wo auch hin, auch abends wieder heile zu Hause ankommen möchten.
Das sollte das Ziel sein. Jetzt wird ja allgemein immer so ein bisschen geklagt über den Umgang der Menschen miteinander, dass der eigentlich immer rauer wird. Ist das auf der Straße auch zu spüren bei euch in der Arbeit?
Das ist zu spüren. Das ist nicht nur zu spüren im Zusammenspiel zwischen den Bürgerinnen und den Bürgern und der Polizei. Auch das ist ja immer mal wieder sehr präsent und wahrnehmbar. Es ist auch im Verhalten der Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmer untereinander zu spüren. Natürlich freue ich mich auch immer, wenn ich eine Straße quere und jemand hält an oder jemand erleichtert es mir, über die Straße zu kommen. Oder als schwacher Verkehrsteilnehmer wie auf dem Fahrrad freue ich mich, wenn nicht mit zu geringem Abstand an mir vorbeigesaust wird, sondern Rücksicht genommen wird. Und das, was Matthias sagte, kann ich insofern nur verstärken. Wir brauchen das Verantwortungsbewusstsein einer jeden, die draußen unterwegs ist, eben nicht nur selbst von A nach B kommen zu wollen, sondern dabei auch in einem System funktionieren zu müssen, wo sich andere darauf verlassen, dass ich mich an meine Regeln halte.
Euer Wunsch in diesem Sinne?
Ja, mehr Rücksichtnahme, mehr Verantwortungsübernahme und damit ein gedeihliches Miteinander und hoffentlich weniger Verkehrsunfälle.
Ja, mehr Rücksicht miteinander anstatt gegeneinander. Und nochmal der Hinweis, die Straße ist keine Rennstrecke.
In diesem Sinne sage ich an euch beide herzlichen Dank. Hoffe, dass eure Arbeit von Erfolg gekrönt ist und die Statistiken, die Zahlen entsprechend runtergehen.
Dankeschön. Dankeschön.